So.
Ich habe auch das Gute für eine Bierwerbung, weißt du? Sonst immer ist doch dieses so extrem langsam und alles so richtig so erfrischend und einfach so ein
Husten in der vom. Vom Schaum.
So. Vielleicht solltest du mal deinen Tisch aufräumen.
Was? Nein. Sehe ich gar nicht ein. Gut, dass die Flasche leer ist. Ja, vielleicht ein bisschen oder so. Ja, aber so geht es schon. So hier. Ganz
an soll das Fenster eigentlich noch zumachen?
Ja, wenn du. Ja.
Weil die Straße hört man halt schon ein bisschen.
Die hört man schon ein bisschen. Ich könnte es auch richtig lauschig machen hier so. Ich muss mein T-Shirt anziehen, ist warm. Könnte auch die Klimaanlage. Nee, kann man. Bin eigentlich nur ich so krank oder machst du das auch manchmal so, dass du ein T-Shirt, das du schon mal anhattest, du findest es und du riechst dann dran, ob es noch gut ist?
Nee. Dann riecht's gut. Also T-Shirts tausche ich eigentlich eher häufiger. Also gerade so bei Pullis mache ich das.
Ich mach's genau andersrum. Mein Pulli habe ich ständig an.
Weil du hast halt unter dem Pulli hast du halt noch dein T-Shirt an. Und wenn du dann quasi...
Nein!
Hä?
Was? Nein, unter dem Pulli habe ich nichts an.
Also hast du immer nur entweder T-Shirt oder Pulli an?
Ja.
Warum?
Ja, alles andere gibt doch keinen Sinn.
Ja, klar.
Warum sollte ich denn ein T-Shirt unter meinem Pulli anziehen? Der Pulli ist doch schon das wärmere Kleidungsstück.
Ja, aber du gehst jetzt raus, dann hast du deinen Pulli an, dann kommst du rein, wo es warm ist. Und jetzt ist dir so warm, dann kannst du einfach deinen Pulli ausziehen, weil du noch ein T-Shirt drunter hast.
Ich habe, wenn ich unterwegs bin, nie einen Pulli an. Ich habe immer ein T-Shirt an.
Und dann eine Jacke.
Ja.
Ja, aber das ist das gleiche Thema. Bloß du brauchst ja jetzt nicht eine Jacke anziehen, wenn du einfach einen Pulli anziehen kannst.
Doch. Sonst hätte ich ja ein T-Shirt, einen Pulli und eine Jacke an.
Ja, aber wie machst du es dann, wenn du zum Beispiel jetzt ein Hemd anhast oder halt so ein Jackett drüber, ziehst du dein Hemd drunter?
Hä?
Zum Beispiel, ich habe ja mein Cardigan dabei.
Ja.
Wenn du jetzt sowas anhättest, hättest du denn da drunter was an?
Wahrscheinlich. Also so ein Sakko oder so eine Weste, da habe ich dann schon was drunter an. Ja, aber
das Gleiche kann man mit dem Pulli auch machen. Mit dem
Pulli habe ich nie was an. Das ist ja voll gestört. Wer hat denn unterm... Also, nee.
Ja, eigentlich ist es ja so, Unterhemd, T-Shirt, Pulli, Jacke. Damit es dich im Winter nicht friert.
Ich besitze weder Unterhemden, noch Pullis, die ich über T-Shirts trage. Das sind alles... Monopullover, die zieht man einzeln an. Du hast einen Stereopullover.
Was? Das sind ja auch nicht zwei Pullover oder Pullover für zwei Leute.
Es gibt tatsächlich Stereopullis, also die haben wirklich zwei Schichten komplett. Das ist innen eine Schicht und die ist so flauschig, puschelig. Und dann hast du Luft in der Mitte und dann hast du außen die normale Pulli, den Pullistoff. Das ist quasi ein Stereo-Pulli. Der hält dich doppelt warm, weil da nur Luft zwischen ist.
Fällt einem echt nichts mehr ein.
Nimmst du eigentlich schon auf?
Ja.
Gut.
Ja. Nee, das war auch was der Micha, oder ich weiß gar nicht wer, oder Ralf, einer von unseren Dozenten hat es immer gesagt, egal was ist, immer Rekord drücken.
Ja, das war der Micha.
Genau, weil egal ob du jetzt, kann sein, du hast den besten Take deines Lebens gerade geschossen und hast nicht aufgenommen.
Mhm. Ja, das ist beim Benne auch immer so, wenn der hier ist, wir albern so viel rum und hin und wieder, dann singt er einfach mal, dann bespricht man eine Idee und dann singt er so perfekt und wenn ich dann nicht aufnehme, dann ist verschissen. So.
Ja.
Dann ist, ja, dann hast du gelitten, weil ich produziere mit FL Studio, da gibt es ja keine so eine Back-Recording-Funktion, so wie in Logic zum Beispiel, wo du nachher noch deine Aufnahme wiederholen kannst, sondern das ist einfach weg. So. Und dann ist logischerweise so, du stellst den Künstler wieder hin, er singt es nochmal, aber kein Stück so, wie er es gerade eben gemacht hat.
Ja, er kriegt es halt einfach nicht mehr so hin.
Und dann ist vorbei.
Ja. Oder was halt auch sein kann, ist, dass du glaubst nur, dass dieser Take perfekt ist.
Nein.
Du kannst es aber nicht mehr. Du kannst ja keinen Vergleich machen zwischen war er jetzt perfekt oder war er nicht perfekt.
Stimmt, du kannst nur im Nachhinein nochmal hören. Aber es stimmt schon, manche Takes sind einfach perfekt, weil, also wenn sie out of context sind, weil sich dann, wenn man sich nicht so drauf konzentriert. Also ich sehe das immer voll oft bei ganz vielen Sängern, wenn die, wenn man irgendwie plant oder mal so ein Konzept macht oder so, dann funktioniert das easy, ja. Also da hast du quasi teilweise One-Taker drin, wo du direkt so nehmen kannst. Und dann sagst du, okay, dann mach das jetzt mal so für die Aufnahme und da stellst du dich dann hin und es klingt einfach völlig anders. Das ist es, ja, das ist so die Krux an der Sache. Das ist ja auch so das große Problem bei Live- und Studiomusikern. Nur weil du live singen kannst, heißt es nicht, dass du im Studio auch gut bist. Mit Kopfhörern auf und in wirklich stiller Umgebung.
Das merkt man auch gerade. Ich habe ja mal ein Praktikum gemacht in einem Tonstudio. Da ging es auch um eine Choraufnahme. Und das ist für die Leute halt dann auch komplett was anderes, wirklich mit diesen Kopfhörern zu arbeiten. Ja. Weil du hast halt dann noch einmal deine Stimme, musst du dann raufkriegen. Die hörst du ja dann weniger, weil du ja meistens nicht direkt mikrofonierst. Und die ganzen links und rechts und so, das ist ja dann alles ganz anders.
Es ist halt ungewohnt. Es ist ein ungewohntes Hörempfinden. So, das hast du ja normalerweise in der Natur nicht, dass du also das, was aus dir rauskommt quasi, nochmal extra auf den Ohren hast.
Genau. Ja, vor allem allgemein ist es ja so, dass wenn man seine Stimme zum ersten Mal bei der Aufnahme auch hört, dass man denkt, wer ist das eigentlich?
Die kenne ich gar nicht. Ja, das stimmt. Die meisten sagen so, das klingt irgendwie total behindert so.
Ja, genau. Man muss halt einfach sich selber ja ganz anders hören, wie die anderen sich einhören.
Mhm. Ja, weil bei dir, also wenn man sich selber hört, hat man ja noch das ganze Schwingen vom Körper und das ganze Zwerchfell und den Kopfschall, also der sich im Schädel bricht noch mit auf dem Innenohr. Und das hörst du halt nicht. Also auch eine Aufnahme. Sonst müsstest du ja dein Innenohr
mikrofonieren.
Das ist etwas, so eine In-Ear-Aufnahme. So vom Inneren, vom Kopf. Den Resonanzkörper Kopf noch mitnehmen. Mit der Aufnahme.
Ich glaube, das braucht kein Mensch.
Nein, glaube ich auch nicht. Wobei, das hatten wir früher bestimmt auch über diese, wie heißt diese Aufnahme? Kunstkopfaufnahme.
Ja, die macht man ja heute immer noch.
Ja, viel. Früher hat bestimmt der ein oder andere gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Braucht kein Mensch.
Nö, also gerade, ich habe mal ein Bild gesehen von den Audio. Die machen ja also für VW die, wie heißt diese Lautsprecher? Und die messen das dann auch mit so einem Kunstkopf einfach aus. Und auch viele Stereoaufnahmen, die ja heute gemacht werden, gerade so für 3D-Sachen und so Geschichten, die werden auch mit so einem Mikrofon aufgenommen.
Mhm.
Also nicht für diese, wo du es selber drehen kannst, sondern nur die wirklich fest sind, also wo du festes Video hast.
Ich wollte mir aber auch schon lange mal so ein Ding bauen, weil du kannst damit echt teilweise richtig coole Effekte machen. Also du kannst ja wirklich mit einem, du kannst jetzt so ein Ding hier ins Studio stellen und dann gehst du hin mit irgendwas, was ein Geräusch macht, schnippst oder was auch immer und läufst da um das Ding rum. Und es ist ja wirklich so, wie ein Mensch das auch empfinden würde. Das heißt, du kannst dir da wirklich theoretisch komplett Low-Budget 5.1 Aufnahmen zusammenbasteln.
Ja.
So, das ist total genial eigentlich, wenn man so mal so drüber nachdenkt. Gerade so im Bereich Techno oder so, wo du viel Percussions hast, die kannst du überall rumverteilen.
Ja, gut,
du brauchst halt zwei Mikrofone und so einen komischen, gut, so einen Styroporkopf kriegst du eigentlich überall.
Ja, aber wichtig sind ja auch die Ohren an sich. Weil die brechen ja auch noch anders. Es ist ja nicht nur der Kopf, dieser Abstand,
ja.
Sondern es sind ja auch diese Ohren.
An Halloween gibt es immer so Plastikohren, ja. Die kannst du daran kleben. So Silikonohren. Oder du machst dir einfach einen Abdruck von deinen eigenen Ohren und gießt den in Silikon aus.
Ja.
Es gibt ja auch so Kits, wo du deinen Penis abformen kannst. Und das kannst du dann am Kopf machen. Und deine Ohrmuschel. Dann hast du da zwei Abformungen von deinen Ohrmuscheln und kannst dir so einen Kunstkopf bauen. Würde wahrscheinlich gehen.
Ja, aber der Effekt wäre ja dann nur da, wenn du es ja auch wieder auf Kopfhörern abhörst.
Stimmt, ja. Das ist richtig.
Und ansonsten bräuchtest du ja wieder quasi mehrere Ausgänge, brauchst du wieder ein Audioformat. Ja. Gibt es ja auch alles schon, aber wird ja kaum eingesetzt. Also das meiste wird,
wenn dann... Also ein Film.
Ja klar, Film, Heimkino, da wird es eingesetzt, dieses Atmos. Was es da gibt.
Oder Dolby.
Dolby Atmos und...
Es gibt ja Dolby Surround, mit dem hat es angefangen. Und dann jetzt Dolby Atmos. Das ist, glaube ich, 7.1, wenn ich es richtig weiß. Bin mir aber nicht sicher. Das ist böses Halbwissen, das ich hier verbreite.
Das sind ja dann wirklich mehrere Lautsprecher, die du dann da auch verwendest.
Ich habe jetzt letztens, in irgendeinem Video habe ich das gesehen, da war ein Typ in so einem Riesenstudio und da standen so meterhohe Säulen. Das waren alles so Linienstrahler, also ne, Lautsprecher, überall verteilt. Und er hat eine Software geschrieben, mit dem du quasi einen Sound überall hin verteilen kannst. Also den, wo du den wirklich im Raum dreidimensional verschieben kannst. Und kannst du dann wirklich irgendwo anheften. Also ich hätte jetzt hier zum Beispiel eine Aufnahme und kann sagen, ich schiebe das Schnippen da irgendwie nach da hinten. Und den Synthi schiebe ich nach da. In, keine Ahnung, platziert den da irgendwie 2 Meter Höhe. Und das ist total krass. Also wie du heutzutage mit Ton und Sound umgehen kannst. Und vor allem auch mit den ganzen Plugins etc., die es da heutzutage gibt für vergleichsweise extrem günstigen Preis. Weißt du, das macht ganz crazy.
Ja, du brauchst ja allgemein zum Produzieren heute wirklich nicht mal mehr einen Rechner. Das geht ja auch schon mit dem Smartphone alles.
Ja, gut, aber mehr schlecht als recht.
Ja, aber es funktioniert.
Das stimmt.
Das ist halt die Sache. Ja. Und also gerade wenn du so YouTube-Videos anschaust und so, wenn dann immer kommt so, ja, was brauchst du alles und so. Das sind halt immer Sachen so.
Ja, ja, nix.
Eigentlich nix.
Ja, da reicht dir so ein Billigmikro, keine Ahnung, von, was weiß ich, Behringer oder so.
Und ja, dieses Behringer Podcast-Ding, das war.
Ja, genau.
Da hab ich vorhin schon erzählt, das war das erste, was ich mir so geholt habe. So, hast gedacht, jetzt bist du richtig professionell, jetzt hast du ein richtiges Mikrofon, jetzt hast du ein kleines Mischpult und ein Audio-Interface. Ja, klang halt trotzdem scheiße.
Ja, es gibt ja dieses. Es gibt auch Mikrofone, die mag ich überhaupt nicht. Zum Beispiel das SM6B. Das ist auch so ein Podcast-Mikro.
Ich das meinte das SM7B.
Oder SM7B, genau. Ich mag das überhaupt nicht. Also wirklich, ohne Witz. Ich mag Aufnahmen von diesem Mikro gar nicht, weil das hat. Du hast irgendwie immer das Gefühl, dass ein Nahbesprecheffekt drauf ist. Immer.
Genau, davon lebt es ja auch so.
Ja, ich weiß, aber das ist übel dumpf und nuschelig und ich mag es gar nicht. Ja.
Es ist halt. Du siehst es halt gerade oft, wenn so zum Beispiel auf so Messen oder so oder auch live, wenn du wirklich diesen Geräuschpegel hast, dann ist es halt an sich echt gut, weil es braucht halt auch sehr viel Gain und du musst sehr nah dran sein,
ja, klar,
damit es das halt aufnimmt. Deswegen ist halt gerade beim Podcasten oder so oder gerade in lauteren Umgebungen halt viel besser wie jetzt ein Kondensator, Großmembran, der halt wirklich einen Scheißdreck aufnimmt.
Ja gut, da habe ich jetzt zum Beispiel für solche Sachen, wenn wir Sets aufnehmen oder so, die Atmo, habe ich ja immer meine K4 und die K3. K3 sind es. Die uralten von Sennheiser. Die sind mega gut. Also ich habe da auch Wechselkapseln, habe einmal diese Hyperniere oder Keule sogar schon. Und einmal die Kugelköpfe. Das ist total geil, was du damit aufgenommen bekommst. Und vor allem halt auch wirklich präzise. Also ich habe mal versucht, mit so einem Ding zu angeln. Da musst du wirklich genau zielen. Also die sind echt gut, die Teile. Sowas mag ich. Aber von diesen billige Mikros bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan. Weil der hat immer irgendwie, die sind irgendwie immer eingeschränkt in der Dynamik oder sind irgendwie dumpf in irgendeinem Frequenzbereich oder so. Also wie gesagt, mein absoluter Favorit an günstigen Einsteigermikrofonen ist immer noch das NT1A von Rode. Weil es ist wirklich günstig, kostet glaube ich gerade nochmal so 106 Euro oder so. Du kriegst ein komplettes Bundle mit Plopschutz und so weiter. Es klingt halt einfach super. Du musst das Ding auf jeden Fall nachher zusammenschneiden.
Ja, das sowieso.
Weil du musst am Anfang erstmal so.
Wir haben auch noch gar keinen Anfang
eingesprochen. Ja, so, mit was fangen wir denn eigentlich an?
Ja, das ist, keine Ahnung, man kann so eine Begrüßung machen, so wie: Hallo, herzlich willkommen zum Studio Couch Talk Podcast Gedöns mit Matze und Merkle.
Das würde
alle,
ich
die
so
sich
nehmen.
Fragen, warum Merkle, mein Nachname, ich heiße mit Vorname Tobias, aber davon gibt es zu viele. Das hat sich der Nachname durchgesetzt.
Mich redet man ja auch immer nur mit dem Spitznamen an. Ich stelle mich jedem mit meinem Spitznamen vor. Nur. Also ich bin Matze. Servus, hi, Matze. Außer für meine Family, da ist es mein voller Name, aber ansonsten nennt mich eigentlich jeder Matze. Spitznamen halt.
Ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert und es ist auch irgendwie so ein bisschen deine Person.
Ja, tatsächlich. Wobei ich trotzdem hin und wieder verwirrt bin und sage dann irgendwie verwirrterweise Tobi zu dir.
Macht ja keinen Unterschied, weil ich heiße ja auch eigentlich so.
Eben. Ich mag es zum Beispiel überhaupt gar nicht, wenn man mich mit dem Nachnamen anspricht, weil mir das zu unpersönlich ist. Mir persönlich. Zu unpersönlich. Deshalb Spitzname. Hat sich total easy erledigt.
Ja gut, aber gerade halt so in der Geschäftswelt hast du halt meistens mit Nachnamen
ja, das stimmt.
die Anrede.
Hallo Herr von und zu, überhaupt so und so, bla. Ja. Deshalb arbeite ich in diesem Umfeld. Tontechnik, so Veranstaltungstechnik, Studiotechnik. Da bist du eigentlich immer mit jedem per Du.
Ja, es ist halt, du hast halt mit diesem Du hast dann einfach so eine Nähe, so ein bisschen persönlicheren ja. Bezug, aber du hast halt dann keinen Abstand. Also gerade zu Kunden oder so. Wenn es jetzt halt höhere sind, ja. Also je nachdem, was halt ja. deine Klienten sind oder so.
Na ja, gut, wenn du jetzt einen Werbekunden hast oder so oder irgendwas, für den du was produzierst, die spricht natürlich auch mit sie an. Aber wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie ein Mastering für einen Producer oder für einen Sänger oder so ist, dann ist man von Anfang an per Du. Und ich finde, es gehört sich in der Szene auch. Also meiner Meinung nach.
Weil ja, gut, ich habe in der Szene eigentlich ja weniger zu tun.
Du musst ja mal mehr machen.
Ja, das ist immer so eine Sache. Ich betreibe es ja eigentlich meistens wirklich zur Zeit nur als Hobby und auch da nicht mal aktiv. Weil immer so dieser Antrieb fehlt, immer was zu machen und so. Ich bin halt meistens doch zu faul.
Das kenne ich.
Ja. Wie die Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, habe ich nicht gemacht.
Ja, finde ich gut, dachte ich mir schon. Bin ich sehr enttäuscht jetzt eigentlich. Ne?
Ja.
Also bin ich jetzt schon traurig. Nee, ich bin nicht traurig, ich bin nur enttäuscht. Ich bin ja auch nicht böse, ich bin enttäuscht.
Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht.
Ja.
Das ist ja noch viel schlimmer als sauer.
Wobei enttäuscht ist eigentlich, wenn man so mal das Wort auseinanderpflügt, eigentlich was Gutes, ne? Weil du wirst nicht mehr getäuscht. So, du bist enttäuscht. Du weißt jetzt Bescheid. So, eigentlich ist eine Enttäuschung was Gutes. So,
also, ja, aber es impliziert ja, dass du ja getäuscht worden bist.
Ja, das stimmt. Das macht es wieder zu was Schlechtem. Okay, hast du recht.
Ja, aber allgemein.
So dämlich sich immer so. Nee, aber ich find's cool. Das ist schon lustig.
Ja, man muss allgemein auch aufpassen, was für Wörter man verwendet im Alltag und so. Je nachdem, welche Bedeutung die haben.
Oh,
zum
ja.
Beispiel gerade dieses Wort eigentlich.
Ja.
Was machst du eigentlich am Wochenende? So. Du benötigst dieses Wort gar nicht. Also gerade so
viele eigentlich Wörter, brauchst du das nicht. Aber viele Leute benutzen es als Lückenfüller. Es gibt generell viele Lückenfüller, die Leute benutzen, wenn sie mit dem Gehirn nicht hinterherkommen beim Sprechen. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber das ist genauso wie dieses M. Warum sagen Leute M oder Hm oder machen Pausen? Das ist, weil das Gehirn nicht hinterherkommt mit dem Sprechen, weil es erstmal Wörter sortieren muss. So, und dann benutzen manche Leute so Wörter wie eigentlich. Oder ich hasse ja, wenn Leute Wörter benutzen, die es nicht gibt. Oder so.
So wie einzigste. Immer so
illegale Wörter, ja, der einzigste. Oder auch zumindestens. Da kriege ich die Krise, wenn ich sowas höre. Genauso mit je und desto. Es in einem Satz kommt immer als erstes ein je. Und dann ein desto oder ein umso. Kann man machen, wie man will. Aber am Anfang steht immer ein je. Und dann gibt es Leute, die benutzen zweimal desto oder zweimal umso. Das ist voll schrecklich. Das triggert mich jedes Mal. Ja. Könnte ich ausrasten. Da werde ich wild.
Nochmal zum Thema, so mit diesem Gedankenhängern und so. Ich habe ja auch jetzt ein Buch gelesen von Dr. Jack Nasher.
Kannst du lesen?
Nee, eigentlich höre ich es meistens nicht.
Das dachte ich mir.
Also gerade während der Autofahrt ins Geschäft oder so, finde ich das einfach viel besser, wie Radio zu hören. Da läuft meistens eh immer nur die gleiche Musik. Die Witze, die im Radio kommen, sind alle langweilig.
Mhm,
also
das stimmt,
die
ja.
meisten kommen selten gute. Da ging es halt so um Kompetenz. Und man hat rausgefunden, wohl in wissenschaftlichen Studien oder so, wer schnell spricht, wirkt kompetenter.
Ja, das stimmt.
Weil der andere denkt, wenn er schnell spricht, kann er auch schnell denken.
Ja.
Obwohl das ja eigentlich gar nicht zusammenhängt.
Nee, du musst eigentlich nur eine Sprache sprechen können so, und deinen Mund einigermaßen zügig bewegen und mit dem Kopf hinterherkommen. Aber ja, ich weiß nicht, ob jemand jetzt unbedingt schnell denkt. Ich meine, ich kenne Leute, die rechnen 10 minus 7 im Taschenrechner.
Die sind so nicht einer, weil man es halt einfach zur Sicherheit, man gibt es trotzdem mal ein.
Es ist total lustig, es ist schlimm, aber es ist lustig. Du brauchst immer noch einen Anfang.
Ja, ich weiß.
Also ich würde den Anfang von vorhin nehmen. So. Man müsste eigentlich eine Begrüßung machen, so hallo und hin und her, das finde ich gut.
Ja.
So, der Podcast ist rum und wir suchen immer noch eine Begrüßung.
Also die erste Folge dreht sich nicht um, was kommt in dem Podcast vor, sondern die Begrüßung des Podcasts, aber es ist ja auch okay.
Der erste Podcast geht rum, wie macht man einen Podcast?
Ich habe mir auch unzählige Videos dazu angeschaut immer und so.
Ach, das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt da übel die Story von wegen, was du gelernt hast und was du mitgenommen hast aus diesen vielen Videos. Oder so, ja, ich habe mir Videos angeguckt. Punkt. Gut. Story vorbei.
Ich kenne das nicht manchmal, dass du irgendwie einen Satz anfängst und dann aber gar nicht mehr weißt, was du eigentlich sagen wolltest.
Ja, oder wenn du, wenn ein Satz ganz anders endet als eine Waschmaschine.
Das ist ja der Klassiker, das mit der Waschmaschine, dass du was anderes sagst. Aber was ja auch oft passiert ist, wenn du dann am Ende vom Satz ja hochgehst, das ist ja dieser Fehler, der dir leider so oft passiert, weil eigentlich, wenn du mit dem Satz, also mit der Stimme hochgehst, ja, so implizierst hier. Du, jetzt kommt noch was. Und dein Gehirn denkt auch, jetzt kommt noch was. Und dann überlegst du so, ja, was wolltest du jetzt eigentlich sagen?
Und dann ist vorbei. So.
Deswegen musst du am Ende von dem Satz immer runtergehen mit der Stimme, um und zu signalisieren, Ende. Dass du halt auch am Ende bist. Und nicht, dass du auch am Ende bist, weil, warum?
Du kannst ja auch, wie beim Funken oder so, kannst du immer Stopp am Schluss sagen. Oder Over.
Roger.
Ja, Roger mögen wir nicht. Warum hat sich das ausgedacht? Was ist ein Typ, der hat gedacht, hey, Roger ist so ein Opfer, den nennen wir jetzt immer, wenn wir fertig sind mit Reden.
Ja. Also wo es ja am meisten drin vorkommt, ist ja diese Star Wars. Diese Star Wars. Also gerade so die Droiden immer so. Roger, Roger.
Wer ist Roger und warum kennt ihn jeder?
Ja, das ist irgendwie wie dieser LAN und warum macht er immer so viele Partys?
Ja, stimmt. LAN. Also diese Jugendsprache ist auch so was, das ich nicht verstehe. Ich habe letztens bemerkt, also ich bin ja recht gut befreundet mit so ein paar etwas jüngeren Menschen. Und ich habe letztens bemerkt, dass einer davon 7 Jahre jünger ist als ich. Und das fand ich dann schon krass, weil das fällt dir so gar nicht so arg auf. Das könnte ein Altersunterschied von, keine Ahnung, 2 Jahren sein oder so. Das sind einfach 7.
Ja, du merkst manchmal schon an Sachen, wie die Leute was betrachten oder so.
Ja, stimmt. Also mir ist tatsächlich aufgefallen, das soll jetzt kein Angriff gegen irgendwelche Altersgruppen sein, aber viele Jüngere sind meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht relativ naiv.
Ja.
Also wo es mich dann schon manchmal erschreckt, wenn ich drüber nachdenke, ob ich auch mal so war, weil also wenn ich, ist es echt richtig schlimm.
Also wenn ich nachdenke, ich war manchmal auch so naiv, glaube ich. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Man hat es immer so, also gerade so in der Pubertät oder so, bist du ja eh voll bepumpt mit Hormonen.
Ja,
und dann stimmt. Findest du ja, alles ist alles entweder ein Drama oder alles voll gut oder du überziehst halt Sachen sehr schnell.
Ja, das stimmt.
Einfach. Oder du setzt auch deine Prioritäten ganz falsch, weil du sagst halt, oder du kriegst halt immer nur eine Meinung mit, das ist gerade das Schwerste, du kriegst halt eine Meinung von irgendjemand mit und die übernimmst du dann. Aber gerade in dem Alter hinterfragst du gar nicht, ist es jetzt richtig? Stimmt es?
Ja, stimmt, ja.
Wo hat der Recht? Wo sind andere Sachen? Machen ja auch viele Erwachsene gar nicht. Die gucken sich nur eine Meinung an und informieren sich dann gar nicht drum, okay, wie schaut es eigentlich die andere Seite aus der Medaille?
Ja, da habe ich jetzt auch letztens einen ganz langen Bericht geschaut, wo es um dieses ganze Corona-Verschwörungstheorien-Zeugs ging. Weil es ist ja tatsächlich so, dass für den Mensch an sich, sagen wir mal für den nicht so intelligenzbehafteten Mensch, ist es einfacher, sich irgendwo eine sehr einfach verständliche Antwort zu suchen, anstatt wirklich eine recht komplexe Antwort zu akzeptieren. So, und das führt dazu, dass es eben diese ganzen Verschwörungstheorien und so gibt. Harald Lesch, das ist so ein Kanal, den gucke ich in letzter Zeit voll oft, wo es um die Entstehung vom Universum und so ging. Und die allgemeine Theorie aktuell ist ja gerade, dass es vor dem Universum nichts gab. So, das heißt, das komplette Universum war kleiner als eine Plancksche Einheit, also kleiner als ein Atomkern. Und dann fragen Leute, ja, erstens mal, was war davor? Und zweitens, wo expandiert es, wenn das Universum expandiert, wo expandiert es hin? Und da ist halt so die Sache, es gibt keine Antwort, weil vorher war nichts. Und das Universum muss nicht irgendwo rein expandieren, sondern es kann ja theoretisch ins Nichts expandieren und dann ist da das Universum, weil das Universum ist ja nichts. Und wenn das Universum mal so klein war, dass es kleiner gar nicht geht, dann kann davor auch nichts gewesen sein, weil Raumzeit und so hängt ja zusammen mit Gravitation und bla bla bla. Und das ist halt recht schwer vorstellbar und schwer greifbar. Deshalb gibt's dann auch diese Leute, die solche Erklärungen nicht anerkennen und sagen, hey, nee, die einfache Erklärung wäre, dass es irgendein Männchen oder irgendein Gott oder was auch immer gemacht hat, so. Und das führt halt ganz oft dazu, auch in hier gerade Corona mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und so, führt halt dazu, dass unfassbar viele Leute sich gar nicht mehr bereit sind, irgendwas zu hinterfragen, weil es ihnen zu kompliziert ist. Ich meine, du musst dir nur mal anschauen, was jetzt gerade auf diversen Fernsehsendern läuft, mittags und so. Das ist wirklich billigste, also meiner Meinung nach wirklich die billigste Unterhaltung, die du irgendwie generieren kannst. Und das ist wirklich, das ist so unfassbar leichte Kost fürs Gehirn. Da brauchst du also, und deshalb denke ich, meiner Meinung nach verlernen sehr viele Leute heutzutage zu denken und wirklich mal nachzudenken und wirklich auch logisch nachzudenken über gewisse Themen. Also da sagt irgendeiner was, das klingt in meinem Erbsenhirn, in Anführungszeichen, jetzt mal logisch. Ja, okay, glaube ich dem. So, ohne dass ich da nochmal irgendwie was hinterfrage oder so, sondern dem renne ich hinterher, das wird schon passen. So. Und das führt halt dazu, dass es eben so viele Verschwörungstheorien und vor allem so viel böses Halbwissen gibt.
Ja. Es hieß ja immer, mit dem Internet kommt auch dieses Schwarmwissen und so. Oder ja, genau. Auch in vielen Facebook-Posts hieß immer, ja, ich brauche mal diese Schwarmintelligenz.
Ja.
Das Problem aber dabei an sich ist, du weißt ja nie, hat der jetzt Ahnung, von was er redet?
Eben, genau.
Oder weiß es selber nur dich halb wissen? Also klar, wo ich jetzt angefangen habe, gerade wieder auf das Thema jetzt produzieren zu kommen und so, du machst natürlich im Internet schlau. Und
oh ja,
du das weißt ja gar nicht, was es ist und so. Und deswegen glaubst du halt mal das, was für dich dann logisch klingt.
Ja, richtig, genau.
Und das hat sich halt so extrem verbreitet, dass du halt, wenn jemand anders kommt, kann auch sein, dass der ja lügt. Du weißt ja, es ja gar nicht.
Und das ist aber teilweise auch wirklich ein Riesenproblem. Also ich gebe ja schon seit einer Weile Unterricht, gerade im DJing und Produktionsbereich. Und wenn da kommt dann jemand zu mir her und ich frage ihn, ob er schon sich so ein bisschen auskennt mit was auch immer. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal das Auflegen. Ja, und der hat sich dann Tutorials angeschaut, ja, und dann zeigt er mir da Sachen, wo mir schlecht wird, ne? Wo ich denke, wer zeigt dem sowas? Und früher bei mir oder bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, war es ja nicht so, weil wir hatten ja keine YouTube-Tutorials. YouTube kam ja erst, als wir irgendwie so Kinder waren und unsere ersten Rechner hatten und so.
Du hattest halt dein Virtual DJ, dein gecracktes oder gekauftes. Ich habe meins gekauft für 15
Ja, ich nicht.
Oder nicht, glaub, ich glaube, ich habe es nicht. Ich weiß, ich war auf jeden Fall im Mediamarkt, da habe ich es gesehen. So viel dazu. und dann hast du damit halt gearbeitet. So, du hast halt ein bisschen rumprobiert und dann kanntest du halt einen, der sich da ein bisschen auskennt. Der hat dir dann gezeigt, so wie, was Beatmatching ist so ein bisschen oder ja, was
oder,
wie so Übergänge sind so ein bisschen.
Oder wie wir es gemacht haben. Wir haben tatsächlich uns live irgendwie in Clubs oder so mal wirklich den DJs auf die Finger geguckt.
Ja.
Und haben dann auch mal wirklich ganz blöd nachgefragt, so was er da jetzt gerade eigentlich überhaupt macht. Und klar, du musst immer das Glück haben, dass du jemanden findest und so, der dir dann auch wirklich da weiterhilft. Viele sind ja da so eigenbrötlerisch und so.
Ja, aber es gibt auch viele nette und so.
Aber es gab teilweise ja auch aufgenommene Sets oder so auf irgendwelchen Plattformen, wo du auf die Finger gucken konntest. Und hat es dann irgendwie versucht zu abstrahieren. Dann hast du halt wirklich direkt durchs Zuschauen von den Großen gelernt. Und heutzutage durch diese YouTube-Vielfalt hast du keine Ahnung mehr als Laie. Du hast ja als Laie keine Ahnung. Deshalb bist du ja Laie. Das heißt, du kannst da, dir kann theoretisch jemand alles erzählen. Du würdest glauben.
Genau, weil du ja nicht kein Experte auf diesem gewissen Gebiet bist. Du hast keine Ahnung von, oder du weißt ja nicht mal, woher er sein Wissen selber hat.
Das ist gefährlich, weil das habe ich jetzt schon so oft festgestellt, dass Leute echt gute Ideen haben. Aber dann benutzen die im ausschließlich Loops, ausschließlich Presets und mischen das ganz komisch. Und also 90% der Tricks und Kniffe, die man beachten sollte beim Produzieren, die werden da einfach ignoriert oder kennen die nicht. So, sondern die wissen halt, wie man ein paar Loops zusammenschustert und wie man am Schluss einen Limiter draufklatscht und das war's dann. Und dann fragen sich solche Leute, warum ihre Produktionen nicht ankommen. Also warum, wenn sie die irgendwie rumschicken an Contests oder so, warum die da nie irgendwie gewinnen oder so. So, du wirst ja da nicht schlau draus, weil du hast dir das ja abgeguckt von einem, der vermeintlich mehr Ahnung hat, der dir aber Schwachsinn erzählt hat und du machst es dann genauso und wunderst dich, warum es nicht funktioniert. Und das Schwierigste, was ich dabei halt sehe auch, ist, dass du hast es unfassbar schwer, wenn du dir erstmal was falsch eingeprägt hast, ist es unfassbar schwer, das wieder abzulegen und zu sagen, nee, ich muss es anders machen.
Ja.
Weil meistens ist es halt leider so, dass gerade beim Produzieren oder so, ist der richtige Weg auch der schwierigere Weg. Ne, weil du halt, das sage ich auch voll oft, du hast beim Produzieren nicht nur die musikalische Kenntnis, die du haben solltest oder eben deine Kreativität, sondern du brauchst halt auch meiner Meinung nach brauchst du auch wirklich viel technisches Verständnis.
Ja, also oder nicht nur dieses technische Verständnis. Ich habe selber gemerkt, die können 100 Leute erklären, wie ein Kompressor funktioniert. Die können dir auch richtig erklären, wie ein Kompressor funktioniert. Mhm. Du verstehst aber erst, wenn du dich wirklich damit mal auseinandergesetzt hast und wirklich mal mehrere Stunden damit verbracht hast, wirklich einen Kompressor einzustellen.
Um ja, zu hören, das stimmt, genau.
Wie verhält er sich? Was passiert, wenn ich die Attack hochdrehe? Oder wie klingt der Kompressor? Also es macht den Unterschied, ob du einen Optokompressor hast oder einen Fettkompressor, einen Röhrenkompressor, einen FCA-Kompressor. Ja, da kann dir jeder sagen, ja, du nimmst den, weil der halt diesen Sound macht. Aber allein diese Aussagen immer, wie was klingt oder so, das sind ja keine fest definierten Begriffe.
Eben.
Zum Beispiel, Klassiker ist ja, das soll warm klingen. Ja,
der geschulte Fachmann weiß, da benutzt er eine Röhre.
Ja, aber eine Röhre muss nicht unbedingt warm klingen.
Nicht unbedingt, ja, aber es gibt so. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Warm kann ja auch bedeuten, dass du einfach untenrum ein bisschen mehr Schub hast oder so.
Genau, das kann auch sein, dass die dieses Rumblen mehr meinen.
Ja, genau.
Also 80
genau.
Hertz rum oder so.
Das ist halt irgendwie, ja, tatsächlich, also wenn du dich wirklich mit Leuten unterhältst, die was von der Sache verstehen, dann kannst du mit denen wirklich rumnörden und dann kommst du mit dem auch so auf ein Level und du merkst relativ schnell, man versteht sich, man spricht die gleiche Sprache. Aber gerade wie gesagt, so, oder was du meintest, bei ganz vielen Leuten ist es so, dass die sagen was und meinen was ganz anderes, weil sie nicht wissen, was das eigentlich ist, von dem sie gerade reden.
Genau.
Und das ist schwierig.
Ja.
Also in meinen Augen, weil gerade auch so. Gut, du stellst einen Sänger dahin und du lässt ihn einsingen. Die meisten Leute wissen nicht mal, was Frequenzbrücken sind. Also, dass du jetzt sagst, okay, mein Sänger ist jetzt in dem Frequenzbereich, da darf der gern sein, aber da muss ich eben meine Instrumente, also die anderen, eben ein bisschen rausnehmen, dass der da Platz hat. Weil du halt ein eingeschränktes Dynamikumfeld hast von Frequenz und Lautstärke und überhaupt. Das wissen die meisten gar nicht.
Ja.
Und dann hast du es schwer. Dann fragen die sich, warum klingt meine Produktion so zugematscht, so scheiße, ne? So auf blöd, auf gut Deutsch gesagt. Ich hatte auch mal letztens einen, der hat mir eine Produktion geschickt und typisches Problem bei Trance ist, oder gerade bei Uplifting, du hast ein super intensives Intro, meistens mit krassen Harmonien, krasser Melodie und so weiter. Und es steigert sich unfassbar mit Snare Roll und Noises und Abfiltern und alles Mögliche.
Dann kommt der Drop und dann kommt der Drop. Noch so.
Und okay, dieser Drop ist einfach nur Lash.
So, genau. Ja.
Und der kackt halt dann komplett weg. Und das Problem hatte ich damals auch. Ich habe ja mit André damals sehr viel Trance produziert. Und wir hatten das Problem auch immer. Und wir haben nie verstanden, an was das liegt. Und irgendwann so mit der Zeit, über die eine und andere Produktion, das hat, glaube ich, 10 Produktionen oder so gedauert, ist man mal dahinter gekommen, auch mit viel Analyse, was da so fehlt. Und dann kommt man irgendwann dahinter, dass das Percussioning ist, dann ist es die Kick, dann sind es die Synthes, auch die Spielweise und so weiter. Gerade auch die Mischung, du musst dein komplettes Spektrum schön homogen auffüllen und so weiter. Und das habe ich dann eben letztens bei dem Kollegen auch wieder bemerkt. Und ich habe im Grunde dann ihm nur mal so einen Vorschlag gemacht. Ich habe einfach nur andere Synthes benutzt. Also im Grunde die gleiche Melodie. Also der hatte mir die MIDIs geschickt. Ich habe die gleiche MIDI benutzt. Ich habe einfach nur andere Synthes benutzt und ein bisschen eine andere Rhythmik gespielt. Und natürlich den 16. Bass drunter, klar. Und zack, das Ding war geil. So, also ich will mich jetzt nicht selbst beneisen, aber das ist halt das, was ich gelernt habe über die Zeit und was er noch nicht wusste. Und dann schicke ich ihm das Projekt zu und er meinte, wie hast du das jetzt gemacht? Und dann habe ich ihm halt die Layer gezeigt und dann meinte der, oh, das sind ja aber viele Synthes. Meinte ich, ja, was meinst du jetzt? Naja, ich habe ein Layer, also der Lead-Synth war aus einem Layer von 4 Silence gemacht. Der 16. Bass war aus einer ganz normalen Sinus und aus 2 Tief-Mitten-Bässen gemacht. So, das heißt, ich hatte 7 Synthes nur quasi für den Bass und für den Lead-Synth. Dann hatte ich noch 2 Pads drunter und ich hatte das ganze Percussioning. So, und er hatte letzten Endes hatte im Grunde einen Bell-Synth und irgendwie einen Lead-Synth und das war's dann. Und das ist, glaube ich, so dieses große Problem bei ganz, ganz vielen jungen Produzenten vor allem, die zwar gute Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie die richtig umsetzen können.
Ja, gerade so dieses Problem, wo du gerade beschrieben hast, mit einem anderen Synth zu wählen und so. Manchmal, das ist mir auch schon passiert, du hast diesen Synth und du schraubst die ganze Zeit dran rum. Und sobald du aber quasi Solo rausmachst, also Solo ist ja eh dieser größte Fehler irgendwie, den du machen kannst, aber den jeder mal gemacht hat, mit Solo was abmischen, dann wunderst du dich die ganze Zeit, warum passt es nicht? Wieso passt es nicht? Bis du dann mal auf die Idee kommst, dass es ein ganz anderer Sound war. Zum Beispiel hatte ich das Problem immer dann mit der Kick oder so, dass die Kick da dann vom Bass her so reingespielt hat, dass es dann einfach wieder gematcht hat. Hat andere Kick genommen, hat der Bass wieder gepasst.
Ja.
Ja, genau, das so ist, Geschichten.
Das ist mega oft das Problem. Es geht wirklich unfassbar viel um Soundset. Unfassbar. Ja. Also du kannst, also das ist auch eine super Übung für zu Hause, wenn man mal irgendwie einen Track hat, der einem gefällt oder was auch immer, oder man kriegt einen geschickt oder hat irgendwie die MIDIs von einem fertigen Projekt. Dann nimmt man sich einfach mal die MIDI und sucht sich erstmal die Original-Synthis raus und schaut mal, wie das klingt. Und dann sucht man sich mal andere Synthis und hört den Track genau so ab, wie er ist, nur mit einem anderen Soundset. Und du wirst merken, dass ganz, ganz viele Soundsets nicht miteinander funktionieren. Ich musste es früher auch lernen, wie überhaupt das Layering geht. Also du kannst nicht wahllos einfach irgendwie, oh, den Synthi finde ich cool und den und den und den und die schmeiße ich jetzt zusammen auf einen Kanal. Das kannst du nicht machen, weil dann matschst du dir alles zu. Dann musst du schon auch bearbeiten, aber es gibt Synthis und Klänge, die definitiv nicht zusammenpassen. Ja. Das wird auch nie klappen und da kannst du noch so viel versuchen, dran rumzumischen. Es wird nicht besser. Und dann musst du halt sagen, okay, ich muss einen anderen Synthi nehmen. So. Das ist auch gerade bei meinen Produktionen in letzter Zeit ganz, also mir extrem aufgefallen. So, ich arbeite ja viel mit Soundscaping, auch jetzt der Track, den wir gebaut haben. Da geht es wirklich nur um Soundscaping, also um Sounddesign. Das müssen Sounds sein, die du A, nicht ständig hörst, die eine unfassbare Tiefe haben. Ne? Kriegt man auch mit Reverb hin, aber auch mit dem Klang. Und sie müssen irgendwie aufeinander abgestimmt sein.
Ja, genau. Sie müssen sich ergänzen.
Und das Gefühl, wann sich was ergänzt, kriegst du, glaube ich, wirklich nur durch Üben, Üben, Üben. Ja. Und Referenz hören. Also empfehle ich sowieso jedem, der noch nicht so viel Ahnung hat von Produktion, Referenz hören. Die ganze Zeit Referenz hören und wirklich mal überlegen, wie man einen Track analysiert. Also hören lernen, das klingt voll dämlich, aber so dieses selektive Hören. Dass man sich jetzt in einem Titel nur mal auf die Clap konzentriert oder auf die Snare und mal wirklich hört, was ist das für eine? Ist die tonal? Ist die lang? Ist es eine Big Snare? Ist es eher eine analoge Snare oder eher eine künstliche? Und auch die Kickdrum und so. Dass man sowas einfach erstmal raushört, analysiert und dann wirklich ganz viel Referenz hört. Und dafür braucht man natürlich auch erstmal irgendwie eine Richtung, in die man geht. Aber das ist meiner Meinung nach wirklich so das mitunter das Wichtigste. Weil wenn du gut analysieren kannst, dann kannst du erstmal gut nachbauen. Und nachbauen ist erstmal nichts Schlechtes. Weil das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du es analysieren drauf hast, dann baust du Sachen nach. Und zwar so originalgetreu wie möglich. Und dann lernst du auf einmal, was für Elemente da drin sind und was vielleicht noch fehlt. Und wenn du das dann überträgst, dann weißt du, in dem Genre, da brauche ich das. Und das kann ich dann auf meinen eigenen Track übertragen. So habe ich es damals zumindest gemacht. Ich weiß nicht, ob das der Nonplusultra-Weg ist, aber bei uns hat es einigermaßen funktioniert.
Das ist halt immer so, der Weg ist ja auch das Ziel so ein bisschen.
Ja.
So.
Und du lernst nie aus.
Nee, auf keinen Fall. Ganz wichtig, immer weiterbilden, immer dranbleiben. Es kommen immer wieder neue Sachen. Es kommen auch wieder Sachen, absolut, die du verlernst, wie was geht oder so. Oder auch so manchmal, ja, einfach so Kleinigkeiten, wo du denkst so, oh cool, den kann ich da verwenden, so zum Beispiel so ein Vocoder auf einer Hi-Hat oder so.
Ja, hätte mega gut. Gemacht, also, aber das wusste ich tatsächlich gar nicht, aber als du das dann da drauf gespielt hast, dachte ich so, okay, das ist schon nice. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber das ist geil.
Ja, die meisten geilen Sachen passieren eigentlich mehr durch so Unfälle. Mhm. Wenn du mal irgendwas zusammenstimmst und dann so merkst du auf einmal so, boah, klingt geil oder besser löschen.
Bestes Beispiel Modern Talking. Die haben aus Versehen einen Fun-Pitch-Shifter auf ihre Aufnahme draufgeknallt und fanden es geil.
Ja, oder wie dieser berühmte Chair-Effekt, also Autotune mit der Response.
Ja, ja, genau. Das war ja auch, na, machen wir mal ein bisschen Autotune drauf. Oh, viel zu viel, na, klingt aber geil. Nö, lass mal so.
Ja,
so. Und voll gut.
Genau, und das sind also diese Sachen, wo du, so Kreativität kannst du nicht erzwingen.
Nee, gar nicht.
Das funktioniert einfach nicht. Und nochmal auch zu dem Thema zurückzukommen mit diesem wo wir ja eigentlich waren, gerade diese Kompetenz oder gerade jemanden beurteilen, der was kann. Mhm. Zum Beispiel, ich habe früher bei Büchern nie drauf geachtet, ob es eine Quellenangabe gibt in den Büchern.
Oh.
Weil bei wissenschaftlichen Arbeiten oder so musst du ja alles Quellen belegen. Woher hast du dieses Wissen oder so? Woher weißt du? Oder zum Beispiel eine Definition von Strategie. Was ist eine Strategie überhaupt?
Mhm.
Und sowas ist in sehr vielen Büchern, auch gerade im Audiobereich oder allgemeinen Bereich, fehlt es. Woher hat der sein Wissen?
Ja,
weil der kann ja auch einfach irgendwas herlabern oder so. Und du weißt nicht, stimmt es oder stimmt es nicht. Klar, nur weil er viele Quellen angibt, kann es auch wieder sein, dass er nicht nach denen sucht, die es eigentlich sind. Da gibt es auch so ein...
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Es gibt so einen Fehler, der heißt Confirmation Bias. So Bestätigungsfehler. Wenn du zum Beispiel jetzt, du hast eine These irgendwie, Schwäne sind weiß. Ist. Natürlich wirst du dann nur Schwäne sehen und so, die halt auch weiß sind.
Ja.
Genau. Aber es würde zum Beispiel ein schwarzer Schwan ausreichen, damit deine ganze Theorie davor
zunichte
sind. Na, also gerade dieser Confirmation Bias ist bei so vielen Sachen so, gerade so Vorurteile, das ist ein ganz großes Ding, weil du hast halt deine Vorurteile, die sind halt eingeprägt und so, und dann nimmst du die auch nur wahr.
Ja,
und selbst wenn du andere Sachen wahrnimmst, hast du die, glaube ich, nach einer halben Stunde oder so wieder vergessen.
Mhm.
Und das musst du dir halt bewusst werden und selber sagen, okay, achte ich gerade auf alles? Habe ich wirklich alles im Blick? Oder sehe ich nur das, was ich sehen möchte?
Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem bei sehr vielen Leuten. Dass die wirklich zu eingeschränkt sind in dem, was sie tun oder was sie denken. Also ich bin immer so der Fan von Open Mind. Also schau auch nach links und rechts. Und manche Leute, die gehen mit so Spreuklappen durchs Leben. Die haben ihren Weg, ihren einzigen einen Weg, und den versuchen sie zu gehen und gucken nicht nach links und nicht nach rechts. Und ich finde, da geht unfassbar viel verloren auch dadurch.
Ja. Also so kann man auch,
entgeht so viel.
Weißt? Genau. Und so kann man auch für dieses nochmal zurückzukommen auf das andere Thema, was wir davor hatten, gerade so mit Jugendlichen und gerade so Jugendliche oder Jünger, wenn du halt noch jünger bist, dann bist du nämlich so, weil du schaust nach vorne und siehst schon was Neues. Also brauchst du ja nicht nach links und rechts gucken.
Ja,
so nach dem Motto.
Ich glaube, da bist du aber auch noch viel so am Ausprobieren. Also wenn ich mich mal so zurückerinnere, dann war das irgendwie immer so, ich habe versucht, einen Weg zu finden. Und wenn ich einen gefunden habe, der funktioniert hat, ob das jetzt mehr schlecht als recht war, keine Ahnung, aber er hat irgendwie funktioniert, dann bin ich den erstmal weitergegangen. Und dann hat der nicht mehr so ganz funktioniert und dann hast du dir eine andere Lösung gesucht und dann bist du den Weg weitergegangen. Aber mittlerweile ist es irgendwie so, ich schaue mir erstmal so nach allen Wegen und überlege mir so, wie könnte ich das jetzt hinkriegen? So, geht es so oder so oder so oder so. Und dann da ist nicht mehr irgendwie dieser eine Weg, der hat bisher klappt, deshalb klappt der jetzt auch, sondern auch mal, wenn was funktioniert, gucken, ob man auf ein anderes System umsteigen kann und vielleicht läuft es ja besser. Auch mit diesen, da kommen wir wieder auf diese YouTube-Tutorials. Ich würde zum Beispiel bei Produktionsgeschichten immer drauf gehen, mir keine Tutorials von 0815 Leuten anzuschauen, so gut die vielleicht sein mögen, sondern ich würde erstmal drauf gehen und gucken, ob ich irgendwie einen Künstler finde, bei dem mal ein Reporterteam zu Gast im Studio war. Und mal da irgendwie mir gucken, dass ich da mein Wissen irgendwie herbekomme. Zum Beispiel auch solche Sachen wie diese Masterclasses, die waren ja jetzt eine ganze Zeit lang voll beliebt. Ich habe ja da von einem guten Kumpel die Masterclass von Armin van Buuren geschenkt bekommen. Und der hat mir die geschenkt mit der Aussage, ich weiß nicht, wie viel Neues da dabei ist. Wahrscheinlich kennen wir das meiste schon, aber vielleicht. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Und tatsächlich, es war wirklich viel dabei, das ich schon wusste, was mich selber überrascht hat. Ja, also da war ich erstmal sehr, sehr beruhigt, weil ich dachte, okay, ich mache ja scheinbar sehr viel richtig, weil er es genauso macht. Aber da waren so unfassbar viele Kleinigkeiten, so Tricks und Kniffe dabei, an die ich nicht mal gedacht habe. Aber dann wusste ich so, das ist das Problem, das hatte ich, ja. Und so löst er das total easy. Und das ist halt das beste Beispiel oder das krasse Beispiel ist dafür, dass im Trance-Bereich, wo du ja so viel Instrumentierung hast, wo so viel los ist, da geht deine Kick ganz schnell unter. Und das Problem hatten wir sehr, sehr oft. Was machst du als Laie natürlich? Du versuchst irgendwie deinen Punch zu komprimieren.
Ja, oder du machst die Kick halt einfach lauter als
hoch
andere.
Zu klippen, genau, ja. Irgendwie sowas. Aber nö. Dann kommt der Armin her, nimmt eine Hi-Hat, macht die so unfassbar kurz, dass nur noch so ein Mikroschnipsel übrig bleibt und layert die mega laut über den Punch von der Kick. Fertig. Das hört sich erstmal voll scheiße an, aber du hörst es dir dann im Mix an und auf einmal hast du eine Kick. Ja. Auf einmal ist der Punch da und wenn der Punch da ist, dann leitet dein Gehirn das irgendwie um zum Rest der Kick und auf einmal ist die voll prägnant. Nur wegen so einem ganz, ganz, ganz kleinen Schnipsel von der Hi-Hat. Und dann dachte ich so, gut, eine Hi-Hat ist ja, wenn man das mal so runterbricht, nicht viel anders als eine Noise. Und dann habe ich das teilweise in ein paar Tracks mal probiert, wirklich auch mit einem ganz feinen Noise-Schnipsel. Also wirklich eine White Noise und da so mini, mini, mini Schnipsel genommen und den auf eine Kick drauf gelayert, ganz leise, so nur ein bisschen. Es macht einen Mordsunterschied. Und das sind solche, also da von solchen Sachen waren unfassbar viele Sachen dabei. Also solche kleinen Tricks und Kniffe, die es da so gibt. Und genau da fängst du dann an zu lernen und umzudenken. Weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, da einfach irgendwie so einen Schnipsel drauf zu layern. Obwohl es eigentlich im Nachhinein betrachtet total logisch ist. Ne? So. Aber hat er einfach gemacht. Und jetzt weiß ich das. Und es hat unfassbar viele Produktionen einfach auf ein neues Level gehoben. Einfach nur dieses eine Ding. Und davon waren hunderte Tipps in dieser Masterclass, die ich mitgenommen habe und die einfach meine Mixes und meine Produktion einfach verbessert haben. Und auf sowas würde ich gehen. Also ich würde tatsächlich immer als Anfänger, also wenn ich jetzt blutiger Anfänger wäre, ich würde wirklich schauen, dass ich jemanden finde, der Lust hat, mir so ein bisschen da was beizubringen, von dem ich weiß, dass er was drauf hat. Weil er vielleicht schon ein paar Releases hat oder sonst irgendwas. Und würde mir dann auch mal hin und wieder so eine Masterclass von irgendjemandem gönnen, der, wo du weißt, der hat Ahnung, weil den die ganze Welt kennt. Also weißt, von einem Namen.
Ja, aber es muss aber nicht unbedingt sein, dass du gerade so anschaust, du gerade so Masterclass, also die extra sind. Gerade bei YouTube gibt es ja viele Sachen. Klar muss nicht immer sein, dass du diese Künstler auch kennst. Zum Beispiel,
nee, gar nicht,
wie die heißt, Tom Hates?
Kenne ich nicht.
Nee, Tom Hates? Weiß ich nicht, auf jeden Fall bei der...
Tom Hanks.
Nein, das ist wieder jemand anderes. Der hat halt auch so ein paar Kleinigkeiten gezeigt, so wie er was produziert und wie er was macht. Und du denkst dann so, boah, cool, diese kleinen Tipps. Also es sind wirklich diese Kleinigkeiten, wo du dann denkst so, boah, das ist ja cool, das könnte ich mal nachmachen und so.
Ja, ja, ja. Es gibt auch einen YouTuber, der macht keine Tutorials, Tutorials, aber der macht immer so Videos, how to make bla bla bla. Ja, also zum Beispiel how to make Techno like Charlotte de Witte oder ja. So. Und ich finde diese Videos unfassbar gut, weil im Grunde macht er es genau richtig. Also das, was ich jetzt oder was wir jetzt hier vorher erzählt haben, gerade das analytische Hören und so, genau das bricht er runter in ein 10-Minuten-Video. Der analysiert erstmal Tracks durch und kategorisiert die eiskalt durch. Was für Key-Elements sind da drin, was für Synthes und so weiter, bla bla bla. Und genau das wendet er 1:1 an und baut einen Track draus, der genauso klingt, wie er klingen soll. Und das finde ich mega faszinierend. Weil genau so muss es, genau das ist das, was ich vorher meinte, genau so musst du es machen. Du musst in der Lage sein, dass du ein Genre, wenn du jetzt sagst, ich möchte, keine Ahnung, Drum and Bass produzieren, dann musst du in der Lage sein, dieses Genre so auseinander zu pflücken, also Tracks in deinem Kopf so auseinander zu pflücken und so selektiv zu hören, dass du genau weißt, was für Elemente da rein müssen. Und dann musst du deine DAW natürlich kennen, klar, und dann einfach mal 1:1 sowas bauen. Und das meinte ich ja mit Nachbauen. Wenn du nachbaust, hast du schon mal genau das, was du brauchst in einem Genre etc. Und was ich auch gemerkt habe, ist, was ich ja auch schon immer mache, natürlich weil Auftragsarbeiten oder sonst irgendwas, ich habe mich nie auf ein Genre beschränkt. So, also ich habe angefangen mit Minimal Tech House damals und im Studium kamen dann noch ganz andere Genres dazu. Dann hast du mal irgendwie Dubstep produziert, das kann ich bis heute nicht. Aber dann war mal Drum and Bass dabei, dann war mal Trap dabei, House, Hardstyle, Trance, Hands Up auch mal und Mid-Tempo, Lo-Fi, solche Sachen. alles schon gemacht. Also nahezu kein Projekt davon ist wirklich fertig, aber die Key-Elements sind drin. So, und es reicht mir dann persönlich schon, dass ich weiß, wenn jetzt du morgen ankommen würdest und sagen würdest, hey, bau mir mal irgendwie einen Lo-Fi-Track, könnte ich dir sagen, okay, oder erklär mir mal, was da drin sein muss, sage ich dir, okay, hier kann ich dir zeigen, weiß ich. Und genauso muss man es machen als Anfänger, denke ich, so meine Meinung. Ja.
Dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge? Wir wissen immer noch nicht, wie wir anmoderieren sollen.
Nein, und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon labern.
Ich auch nicht. Das Problem ist, ich nehme ja einen Ableton auf und der hat halt nur so Beat-Counter. Also wir haben jetzt 1730 Takte.
Und bei wie viel BPM?
Bei 128 Standard eingestellt.
Okay, dann also rechne mal aus.
1774 mal 4, muss ich schon machen, einen Moment. Gute alte Taschenrechner, 1700, wo sind wir jetzt? Ja, 40 mal 4 geteilt durch 128. Sind wir bei 54 Minuten schon.
Na guck mal, das läuft doch. Du musst da eh voll viel rausschneiden.
Ja.
Also ich habe jetzt irgendwie so 80% gelabert und du so 20.
Ja.
Also mit mir keine Podcasts mehr, weil ich rede zu viel.
Also der Podcast heißt ab jetzt nur noch Matze auf dem Sofa.
Tobi, okay, gut. Finde ich gut, ja.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.